Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe hier neben mir Michael Schwarz sitzen, ein Politikredakteur des Staatsanzeigers. Hallo Michael.
Hallo Raphael.
Und ich bin Raphael Binkowski, der Chefredakteur des Staatsanzeigers. Ja, wir haben was Spannendes zu besprechen, denn letzte Woche ist was Historisches passiert.
Letzte Woche ist der erste türkischstämmige Ministerpräsident in Baden-Württemberg offiziell und auch wirklich gewählt worden. Obwohl ja viele meinten, er sei schon am 8. März gewählt worden. Aber denkst du, ein Ministerpräsident, wie übrigens auch ein Kanzler, muss erst noch vom Parlament gewählt werden. Gewählt haben die Bürger von Baden-Württemberg am 8. März lediglich die Verteilung der Parteien im Landtag.
Korrekt. Ne? Und das war tatsächlich ein historischer Moment. Auch ohnehin immer interessant, wenn alle 5 Jahre mal eine neue Regierung ins Land kommt. Aber tatsächlich doppelt historisch, nämlich nicht nur für Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland. Der erste Ministerpräsident mit Migrationshintergrund und auch zum zweiten Mal ein Grüner. Auch das ist ungewöhnlich. Also relativ viele historische Zäsuren.
Wobei, da habe ich ehrlich gesagt auch schon mal recherchiert. Und dem ist nicht so. Hatten schon mal einen schottischstämmigen Ministerpräsidenten in Niedersachsen, einen gewissen Mr. McAllister.
Das stimmt. Da hast du recht, aber es ist vielleicht doch ein bisschen anders gelagert.
Genau.
Ja, reden wir nochmal über diesen Moment. Wir waren ja beide im Landtag, als das letzte Woche passiert ist. Ne? Am letzten Mittwoch war das. Ne? Also da wurde dann, das war schon auch sehr staatstragende, Zuschauerbänke waren besetzt, das waren alle Spitzen des Staates dabei, viele Ehrengäste, Winfried Kretschmann plötzlich auf der Besuchertribüne. Ich habe mich übrigens letzte Woche mal erwischt mit dem Satz, Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist nächste Woche in der LPK, in der Landespressekonferenz, und da musste ich mich korrigieren. Nein, da müssen wir jetzt eine neue Redewendung finden.
Das stimmt tatsächlich, aber das ist ja vielen so gegangen, nachdem Kanzler Kohl nicht mehr Kanzler war oder nachdem Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin war, der sicherlich auch noch so angesprochen wird. Wenn man so lange jemanden hatte, dann muss man sich erst wieder abgewöhnen.
Das ist eine Zäsur und das stimmt. Ich habe auch ganz lange Bundeskanzler und Helmut Kohl waren für mich zusammenhängende Worte, die einfach nicht zusammen auseinander dividierbar sind.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Ja, gucken wir nochmal auf den letzten Mittwoch. Was ist passiert? Es kamen alle Abgeordnete zusammen. Die hatten sich ja am Tag davor schon zur konstituierenden Sitzung getroffen. Darüber reden wir später noch. Das war schon ein besonderer Moment in dem Hohen Haus. Alle waren da. Besetzt war alles tatsächlich, jeder einzelne Platz, soweit ich das übersehen konnte. Und dann ist aber gar nicht so viel passiert. Ne? Dann steht also Andreas Schwarz auf und sagt, ich schlage Herrn Kollegen Cem Özdemir als Ministerpräsidenten vor. Und das war dann der Vorschlag. Und dann kam aber noch ein überraschender Gegenvorschlag von der AfD.
Ja, ein mehr oder weniger überraschender, wenn man ein bisschen AfD-Nähe hat, wie ich, rein dienstlich, nicht von der Überzeugung her, dann war das eigentlich schon vor Wochen zu sehen. Es gab unterschiedliche Stimmen innerhalb der AfD. Hintergrund, das besprechen wir nachher noch, ist die Wahl des Vizepräsidenten des Landtags gewesen. Und es gab welche in der AfD, die sich letztlich durchgesetzt haben, die haben gesagt, wenn wir diesen Vizeposten nicht bekommen, dann schlagen wir Manuel Hagel für das Amt des Ministerpräsidenten vor. Natürlich dem Manuel Hagel, der am Montag mit seiner Unterschrift verkündet hat, dass er Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten wählen wird, obwohl er über ein Jahr alle seine Zeit und alle seine Energie darauf verwendet hat, eben genau in dieses Amt zu kommen, für den ihn am Mittwoch der parlamentarische Geschäftsführer der AfD vorschlug.
Ja, das war natürlich ein taktischer Zug der AfD, um die CDU ein bisschen zu ärgern und vielleicht auch dem Publikum zu zeigen, naja, wir stellten ja bereit für eine Koalition, aber die CDU will das nicht. Ich fand aber, Manuel Hagel hat sehr stark darauf reagiert, hat dann sehr klar auch in Richtung seiner eigenen Fraktion gesagt, wir wollen geschlossen Cem Özdemir wählen, und hat dann Richtung AfD gesagt, die CDU Baden-Württemberg steht für Spielchen nicht zur Verfügung, und hat dafür sehr, sehr warmherzigen, lauten Applaus von allen bekommen. Ich persönlich empfand das so, er hat da an der Stelle eine Reife gezeigt, hat auch relativ klar auch eine Abgrenzung gezogen, und damit war das Thema dann auch durch. Und tatsächlich haben ja dann nur 33 von 35 Abgeordneten haben dann tatsächlich für Hagel gestimmt in der Abstimmung, also alle AfD-Abgeordneten. Sonst kein anderer. Also dieser taktische Move ist, glaube ich, ein Stück weit verpufft. Aber natürlich für die AfD war das eben das Signal, dass sie setzen wollten, na, dass sie bereitständen für eine Koalition.
Genau. Und wir wissen ja noch nicht einmal, weil das ja eine geheime Wahl war, ob tatsächlich es waren wir uns 34, im Tag vorher waren es 33, ob es tatsächlich 34 AfD-Abgeordnete waren oder ob nicht vielleicht doch der eine oder andere CDU-Abgeordnete den Namen Manuel Hagel draufgeschrieben hat. Und ob die Einigkeit innerhalb der AfD für diesen Move gar nicht so groß war, man hätte gerne mal die Hintergrundgespräche und die Fraktionssitzungen oder Besprechungen der AfD vorher gehört.
Ja, das werden wir beobachten müssen, wie sich diese größte Oppositionspartei weiter verhält. Na, da sind ja auch unterschiedliche Stimmen und Richtungen. Anscheinend haben sich jetzt eher mal die Linie Senze, Emil Senze, der Landesvorsitzende, durchgesetzt. Auch Miguel Klaus, der neue parlamentarische Geschäftsführer, der sehr bekannt ist als, sagen wir mal, Hardliner oder zumindest sehr, sehr scharf formulierender Politiker. Also die Richtung scheint erstmal aktiv zu sein. Ne? Aber gucken wir mal nochmal auf Özdemir selber. Ne? Also es gab ja keine Aussprache. Das ist auch nicht üblich bei solchen Vorschlägen. Nur hat tatsächlich sich Manuel Hagel zu Wort gemeldet mit einer persönlichen Erklärung, um eben das Ansinnen der AfD zurückzuweisen, auch zu sagen, dass er nicht bereitsteht dafür. Aber sonst wird da ja nicht diskutiert, ne, in dieser Ministerpräsidentenwahl. Dann gab es eine längere Unterbrechung, wurde abgestimmt, jeder einzelne Abgeordnete wurde aufgerufen, hat seine Stimme anonym abgegeben, und dann wurde nach einer weiteren Pause, wo alle nochmal Kaffee trinken waren, das Ergebnis verkündet. Und das Ergebnis war eindeutig und dennoch überraschend. Es waren 93 Stimmen, was eine klare Mehrheit ist, aber eben auch 19 Stimmen weniger als die Koalition hat. Ne? Also doch eine erhebliche Anzahl an Koalitionären, möglicherweise aus der CDU-Fraktion, vielleicht auch der eine oder andere von den Grünen, der nicht zugestimmt hat. Das war überraschend, zumindest für mich. Ich hätte da mit einer größeren Geschlossenheit gerechnet. Wie hast du es empfunden?
Ich war auch überrascht. Ich hatte ja das Vergnügen, ich saß direkt über dem Platz eines der Protokollanten hinter dem Sitz des Landtagspräsidenten und wusste das Ergebnis schon ungefähr 5 Minuten vorher, weil der Zettel einfach so groß geschrieben war, dass man die Zahlen lesen konnte. Das sind ja 2 Stimmen weniger, als Kretschmann bei der letzten Wahl bekam, obwohl Kretschmann nur 100 Abgeordnete seiner Koalition hatte, während jetzt 112 Personen grün und schwarz sind.
Ja, man kann das natürlich in verschiedene Richtungen deuten. Wir wissen natürlich aus historischen Vergleichen, dass so eine große Mehrheit, die man hat, natürlich auch dazu verleitet, mal eine Gegenstimme abzugeben, weil man ja weiß, das hat wahrscheinlich keine Auswirkungen. Aber ich vermute schon, dass es zumindest in der CDU schon noch Vorbehalte gab gegen dieses Bündnis, vielleicht auch gegen die Person Özdemir. Und da der eine oder andere an der Stelle vielleicht mal ein Signal setzen wollte, dass es eben doch nicht selbstverständlich ist. Ne? Möglicherweise. Vielleicht gab es auch bei den Grünen unzufriedene Parteifreunde, die nicht Minister geworden sind. Solche Dinge spielen ja immer mit rein in so eine Ministerpräsidentenwahl. Es war aber, glaube ich, kein großes Thema, sondern es hat sich relativ schnell alles darauf konzentriert, Özdemir zu gratulieren. Er ist dann nach vorne gegangen, ne, wurde vereidigt nach einer kurzen Pause, die an der Stelle überraschend war, aber er wurde dann von Thomas Strobel vereidigt, hat dann auch noch ein Trikot bekommen, weil er der Kapitän von Baden-Württemberg, der Land ist. Ne, das war so eine kleine Showeinlage von Thomas Strobel, dem neuen Parlamentspräsidenten. Ja, aber es war schon irgendwie dann auch ein feierlicher Moment, ne, weil man erlebt hat, jetzt ist es wirklich wahr, das, was alle erwartet, erhofft oder befürchtet hatten. Ab dem Moment war es dann wirklich soweit. Cem Özdemir ist der neue Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Genau, und dann ist etwas passiert, was ich nicht mehr mitbekommen habe, weil ich in die Redaktion musste und den Bericht schreiben musste über die Wahlen des ersten und zweiten Tages des Parlaments. Du bist nämlich hochgefahren zur Villa Reitzenstein. Was hast du da erlebt?
Ja, das war wirklich ein sehr feierlicher Moment. Wir Journalisten sind ein bisschen früher schon da gewesen und haben dann in einem Nebenraum gewartet, bis dann erstmal Winfried Kretschmann zum letzten Mal vorgefahren ist in die Villa Reitzenstein. Die Mitarbeiter hatten schon so vielleicht das eine oder andere Träne im Knopfloch, als er gesagt hat, ja, jetzt komme ich heute zum letzten Mal. Ne? Also er hat dann alle begrüßt und dann kam Cem Özdemir. Interessanterweise mit der U-Bahn, er ist mit der U15 bis zur Haltestelle Bubenbad gefahren und mit auch seinen Mitarbeitern und den wichtigsten Koalitionären. Das ist vielleicht ein kleines Signal gewesen, dass er jetzt vielleicht auch als Ministerpräsident was anderes machen möchte. Ist dann auch kritisiert worden, wieder als Showveranstaltung, aber da er sonst auch gerne selbst als Bundesminister mit dem Rad fährt, vielleicht nicht ganz so überraschend an der Stelle.
Immerhin hat die U15 offenbar pünktlich gefahren. Das letzte Mal, wo ich eine U-Bahn genommen habe, gab es da gerade irgendwie eine Sperrung auf der Strecke und die Bahnen hatten alle 10 Minuten Verspätung. Toi, toi, toi. Manches klappt eben doch noch in dieser Republik.
Ja, wir Journalisten haben schon gelästert, sehr mutig mit Stuttgart mit dem ÖPNV hochzufahren, aber es war ja nicht die S-Bahn, sondern die U-Bahn. Ja, es war dann trotzdem so, er kam dann an und wurde von Winfried Kretschmann begrüßt, ne, in diesem schönen Gebäude der Villa Reitzenstein, das ja ein altes Herrenhaus aus dem etwa 100 Jahre alt ist. Und dann hat Herr Kretschmann gesagt, willkommen im schönsten Regierungssitz Deutschlands. Na, das ist tatsächlich eine der wenigen Staatskanzleien, die nicht ein zweckloser Beton- und Glasbau sind, sondern die wirklich auch ansprechend sind. Dann sind sie in den Garten gegangen. Dann hat Kretschmann ihm gezeigt, dass man hier Yoga, also einen Frühsport machen kann. Und er hat gleich zu seiner Frau gesagt, Flavia Zacker, die ja kanadischstämmig ist, we can do yoga sessions in the morning. Also er hat dann auf Englisch gesagt, Mensch, da können wir doch jetzt morgens Yoga machen. Und Herr Kretschmann hat ihm erklärt, dass das Wetter immer sehr gut ist hier oben auf dem Berg in der Villa Reitzenstein im Park, dass er in seiner ganzen Amtszeit nur 3-mal seinen Frühsport nicht draußen machen konnte. Ja, und da wurde noch was erzählt über die Mammutbäume, die da stehen, die der König Wilhelm einst ausgesät hat. Also es war ein launiges kleines Gespräch und dann ging es in die Bibliothek.
Aber noch mal kurz zu dieser kleinen Ansage an Flavia Zacker.
Ja.
Das war dann doch ganz hilfreich, dass Herr Kretschmann zumindest die Fremdsprache Englisch gelernt hat, weil er hat uns doch erklärt, dass man maximal noch eine Fremdsprache braucht. Ja. Alles andere würde in Zukunft der Computer KI erledigen. Und es würde überhaupt nichts bringen, Französisch zu können, wenn man dann maximal ein Baguette bestellen könne. Aber auf Englisch kann er also solche tiefgründigen Botschaften offenbar
nicht ganz, weil die englische Ansprache kam von Cem Özdemir und seine Frau. Kretschmann, ja, das konntest du nicht wissen, aber das wäre tatsächlich spannend gewesen, weil Kretschmann ja bekennenderweise auch immer gesagt hat, er kann nicht gut Englisch. Ne? Also tatsächlich war das insofern interessant. Ich glaube, Frau Zacker kann übrigens mittlerweile sehr gut Deutsch. Ne? Sie hat da sehr schnell dazugelernt, aber offenbar sprechen die beiden Englisch miteinander. Ne? Das war eine ganz interessante Begebenheit. Ja, und dann,
das heißt, wir haben jetzt das erste Mal seit langer Zeit, obwohl Herrn Mappus von Sprachkenntnisse kenne ich nicht, aber wir hatten zumindest mal mit Herrn Oettinger und Herrn Kretschmann zwei Personen, die nicht so ganz
perfekt waren. Das stimmt, ja. Das wird sich ändern, glaube ich. Also Özdemir ist sicher jemand, der auf dem internationalen Parkett sehr sicher auftreten kann. Und seine Frau hat sich da eigentlich auch schon gut eingefunden, macht immer einen sehr souveränen, eleganten Eindruck. Ich glaube, das wird ein spannendes Paar zu beobachten sein. Auf jeden Fall ganz, ganz anders als das Paar Winfried Kretschmann und Gelinde Kretschmann. Ne? Ja, und dann ging es in die Bibliothek, ne? Diese schöne, alte, holzgetäfelte Bibliothek, wo oft gerne Staatsgäste empfangen werden. Und da sind Geschenke überreicht worden. Herr Kretschmann hat einen Standbohrer bekommen von der Firma Bosch, ne, also schwäbische Wertarbeit, weil er wohl gerne bastelt zu Hause und sich diesen Standbohrer immer von seinen Nachbarn ausleihen musste. Und dann haben Özdemir und seine Helfershelfer das wohl herausgefunden, haben ihm dann eine Standbohrmaschine geschickt, was ihn wirklich erfreut hat. Und umgekehrt hat Herr Özdemir eine Kuckucksuhr, eine echte Schwarzwälder Kuckucksuhr einer Schwarzwälder Traditionsfirma bekommen als Geschenk.
Ich habe ja mal ein Porträt gemacht von dem Sohn von Kretschmann, dem Johannes Kretschmann, der für wenige Wochen Mitglied des Deutschen Bundestags war und unter anderem diese Aufweichung der Schuldenbremse mitbeschlossen hat. Und der hat mir erzählt, dass sein Vater für die Verwandtschaft schon mehrere Terrassen hergestellt hat. Also Er scheint tatsächlich ein gewisses Talent zu haben.
Ja, nein, also er hat wohl auch eine Werkstatt und das ist für ihn, glaube ich, tatsächlich was, was er jetzt mehr machen kann. Übrigens, auch das wurde an der Stelle erzählt, Herr Kretschmann geht nicht so ganz. Er hat als Altministerpräsident Anrecht auf ein Büro, auch in der Villa Reitzenstein, nicht direkt in der Villa, also in dem Hauptgebäude, sondern in der sogenannten Clay Villa, also dem Gebäude, wo die amerikanischen Truppen nach dem Zweiten Weltkrieg, die sozusagen das Baden-Württemberg wieder aufgebaut haben. Das heißt, ein bisschen bleibt er noch da, aber es war natürlich dann schon ein bewegender Moment, als er dann zum letzten Mal in sein Auto eingestiegen ist. Interessanterweise nicht mehr den Dienstwagen, den er bisher hatte. Auch das hat man schon gesehen. Er bekommt einen neuen Dienstwagen als ehemaliger Ministerpräsident. Und ist dann eingestiegen, hat sich nochmal herzlich umarmt mit Cem Özdemir. Cem Özdemir hat gesagt, alles Gute dir und vielen Dank. Also es war schon nochmal ein wirklich bewegender Moment. Und dann ist er davon gefahren mit seinem neuen Dienstwagen. Und Özdemir stand dann noch ein bisschen da, hat ihm hinterher geschaut. Naja, und für uns Journalisten war das schon irgendwie so das Gefühl, jetzt hast du das Ende einer Ära erlebt und da passiert was Neues. Ne? Und das war schon sowas, was man nicht so oft erlebt als Journalist.
Und Cem Özdemir ist ja wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben. Deshalb gibt es auch schon Gerüchte, dass er dort ein weiteres Gebäude, das muss sozusagen neben der Clay-Villa und der Villa Reitzenstein noch irgendwie ein hübsches Gebäude geben, das er beziehen möchte mit seiner Frau, ja, Zacher.
Ja, das wird interessant. Es gäbe ja auch noch die Filbinger Villa, ne, auf dem Schloss Solitude, also das große Anwesen, das eigentlich unter dem damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger gebaut wurde, um eine Residenz zu haben für Ministerpräsidenten. Sehr abgeschieden bei Schloss Solitude oben, das ja von den Nachfolgern nicht so gerne genutzt wurde, weil eben doch nicht, weil man da halt wirklich fernab von allem ist. Das wird ja aktuell weiter vermietet vom Land an die Firma Trumpf aus Ditzingen. Aber also das wäre auch eine Option, ne, dass er dort einzieht, weil das eigentlich ein riesiges Gebäude mit Schwimmbad und allen Annehmlichkeiten ist, das eigentlich auch möglich wäre. Also da wird interessant sein, was der neue Hausherr Özdemir macht. Was wir schon wissen, er hat wohl das Fenster aufgemacht, als er zum ersten Mal in das Amtszimmer gekommen ist. Ist ja eine sehr beliebte Geste von Amtsinhabern, dass sie erstmal durchlüften. Er wollte eigentlich noch einen Schrei ausstoßen, so ja, irgendwie, das hat er aber dann nicht geschafft, wie er uns erzählt hat. Weil dann sofort die Gratulanten und alles kam. Ne? Also er konnte noch nicht arg viel durchschnaufen. Den ganzen Abend war er dann in sämtlichen Fernsehsendungen von heute schon bis zu den Tagesthemen. Also der Tag war durchgetaktet, aber es war schon etwas Ungewöhnliches. Ne? Und man wird sich an diesen Anblick erstmal gewöhnen müssen. Da ist ja ein neuer Hausherr in der Villa Reitzenstein. Und das ist jemand, der da, glaube ich, einen anderen Akzent setzen wird. Einen Akzent hat er schon gesetzt, das war nämlich eine Jazzkapelle des Tübinger Saxophonensemble vor Ort und dann hat er erstmal nicht den Taktstock ergriffen, sondern ein bisschen getrommelt und dann aber doch noch ein bisschen dirigiert. Also man hat schon gemerkt, er ist sehr selbstsicher in Inszenierung und Auftritt, das ist glaube ich eine Rolle, die er gut beherrscht.
Apropos Tübingen, er hat sich ja kürzlich in Tübingen trauen lassen, war der Herr, der ihn getraut hat, auch vor Ort?
Nein, er war nicht vor Ort. Und auch das ist eine interessante Frage, die noch offen ist. Was macht denn Boris Palmer? Ne, weil im Anschluss kamen nämlich alle Minister und Staatssekretäre einzeln vorgefahren in die Villa Reitzenstein. Es gab ein Gruppenfoto. Nur einer hat gefehlt, Boris Palmer. Diese Personalie ist die einzige, die wirklich noch offen ist. Er hat dann wohl im Fernsehen, ich glaube es war im Heute-Journal oder im SWR gesagt, ja, lassen Sie sich überraschen, da wird was kommen. Das ist tatsächlich noch nicht ganz klar. Wir wissen nicht so genau, was dahinter steckt. Also ob möglicherweise doch Boris Palmer immer wieder jetzt auch in dieser Phase mit kleinen Provokationen manche Leute verärgert oder ob Özdemir sich das nochmal aufbewahren will. Aber ob er wirklich Staatsrat wird für Bürokratieabbau, was ja kolportiert wird, das wissen wir immer noch nicht. Also ungewöhnlich. Wir sind mal gespannt, wann er das enthüllt.
Wobei Staatsräte öfters schon mal verspätet bestellt wurden, auch die Frau Bosch zum Beispiel.
Genau. Also das ist auch, muss man vielleicht nochmal erklären, so ein Staatsrat, das gibt es nur in Baden-Württemberg oder soweit ich weiß, gibt es das in anderen Bundesländern nicht. Das ist ja ein Ehrenamt, das man hat. Man ist zwar Mitglied der Regierung, aber nur ehrenamtlich. Man kriegt eine besondere Aufgabe. Die Vorgängerinnen Frau Erler und Frau Bosch, die hatten die Aufgabe, dialogische Bürgerbeteiligung voranzutreiben. Das ist so eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Und du hast recht, das muss man jetzt nicht sofort entscheiden. Das ist nicht so ganz kriegsentscheidend. Na, das wird sein. Ja, also soweit. zu dem historischen Moment. Gehen wir noch mal einen Tag zurück, nämlich am ersten Tag, am Dienstag, als sich der Landtag zum allerersten Mal getroffen hat. Da ist erstmal die Konstituierung gewesen und die Wahl des Landtagspräsidenten. Auch das haben wir ja beide zusammen miterlebt. Wie hast du das erlebt, als dann zum allerersten Mal, wie nach den großen Ferien in der Schulklasse, alle sich wieder getroffen haben und neue Gesichter dabei waren und alte nicht mehr dabei waren?
Ich glaube, es kam sicher darauf an, wie man in den Landtag reinkam. Ich bin dort gelandet, wo die SPD und die AfD nebeneinander ihr Verfügungszimmer haben.
Ah, okay.
Ich gehe ganz gerne bei der SPD rein, weil ich weiß, dass man da leicht mal einen Kaffee oder ein Getränk bekommt und nicht blöd angeschaut wird.
Wobei ich sagen muss, bei den Grünen gibt es auch immer ganz gute kleine Häppchen.
Ja, aber da gab es traditionell immer so viel Grünzeug. Mittlerweile gibt es auch fleischliche Dinge, aber ich bin immer orientiert gewesen Richtung SPD, was am einfachsten was zu kriegen. Jedenfalls war dort der Herr Stoch, der bis vor kurzem Fraktionsvorsitzender war und dann noch Parteivorsitzender. Und der hat dann mir gesagt, also er würde jetzt auf sehr ungern rausgehen aus dem Verfügungszimmer, weil dieser Geruch von der AfD, also Gestank hat er nicht gesagt, aber diesen Geruch, den möchte er nicht einatmen.
Ah.
Also diabolisch gerade so.
Ja, ja.
Dann war eben das Zimmer von der AfD ist noch ein bisschen versteckter. Und da kam so eine ganze Traube von Männern. Frauen hat man ja fast nicht gesehen, weil die ja auch nur 4 Frauen von 35 Abgeordneten haben. Und die waren ungewöhnlich unzugänglich. Ich habe ja relativ gute Kontakte und habe dann mit einem oder zwei auch ein ganz nettes Gespräch geführt, aber habe gemerkt, dass die alle angespannt sind.
Mhm.
Das war sicher zu erklären aus dem, was später folgte, was wir jetzt noch erzählen werden.
Genau, also ich meine, das ist erst vielleicht der erste neue Anblick. Wir saßen ja ganz oben hinter dem Präsidenten auf der Pressetribüne und haben den direkten Blick auf diesen neuen Landtag gesehen. Und das ist schon ein anderer als beim letzten Landtag. Wir haben eine riesige AfD-Fraktion, die wirklich bis in die hinteren Sitzreihen einen sehr, sehr großen Platz einnimmt mit 35 Abgeordneten. Ganz links eine wirklich verzwergte SPD, die noch 10 Abgeordnete wirklich so hintereinander sitzend haben. Also man musste sich dann von unter schon runterbeugen, um die noch zu erkennen. Und dann halt auch eine ganz, ganz breite Regierungsmehrheit, also die Grünen-Fraktion fast unverändert von der Größe und die CDU deutlich gewachsen. Ne? Also man merkt, dieser Landtag ist sehr unausbalanciert in seiner Gesamtarithmetik. Und das hat man dann auch gleich gemerkt. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Konstellation, weil die Opposition ja in sich auch noch gespalten ist. Ne? Die wollen, SPD und AfD wollen miteinander nichts zu tun haben. Ja, das wird eine spannende Entwicklung sein, wie man das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sich da darstellt.
Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Miguel Klaus, hat ja an dem Tag drauf zur Begründung, warum er jetzt den Manuel Hagel vorschlägt, auch gesagt, dass es in diesem Hause eine Mittelrechtsmehrheit gebe.
Mhm. Und er sagt auch immer, wir sind die einzig relevante Opposition. Ne? Also da ist es schon erkennbar, dass die AfD als stärkste Oppositionsfraktion versucht, hier die Meinungsführerschaft zu erhalten. Und die SPD tut sich da unheimlich schwer, ihre Rolle zu finden. Das haben wir dann auch später gemerkt. Jetzt sind wir schon in der Frage, wie hat sich die Opposition verhalten? Das war ganz schwierig, weil die SPD sich dann nach allen Seiten abgrenzt. Die grenzt sich gegenüber Grün-Schwarz ab, aber auch zur AfD. Und saß dann relativ alleine mit ihren 10 Abgeordneten da. Wir kommen gleich nochmal zur Frage der Vizepräsidentenwahl, weil das war das Spannende. Aber beginnen wir doch nochmal mit Herrn Strobel, dem Landtagspräsidenten. Er wurde vorgeschlagen von der CDU-Fraktion, dem neuen Fraktionschef Tobias Vogt. Der hat Herrn Strobel vorgeschlagen. Da gab es keine Gegenvorschläge. Das heißt, da war die AfD ganz still und das wurde dann auch relativ geräuschlos gewählt. Er hat dann recht viel Stimmen bekommen. Erwartungsgemäß hat die Opposition gegen ihn gestimmt, aber das war jetzt relativ wenig überraschend. Auch das war dann ein Moment. Ne? Wir kannten ja die letzten 10 Jahre Frau Aras nur auf diesem Posten. Und dann war plötzlich Thomas Strobel, den wir eigentlich als Innenminister omnipräsent hatten, saß da vorne. Er hat sich am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen schwer getan mit den Formalien. Das war erkennbar, dass diese Rolle neu für ihn ist.
Ja, genau. Er hatte nämlich dann die Aufgabe, zunächst mal hat er eine kleine Rede gehalten, die Wahl seiner Vize durchzuführen. Und da passierte dann etwas, was nicht ganz überraschen konnte, aber Doch, es war eigentlich schon überraschend. Und zwar so, die AfD hatte ja vor mehreren Wochen schon angekündigt, dass sie einen Vizeposten beansprucht, allerdings nicht den ersten Vize. Es gibt traditionell im baden-württembergischen Landtag einen Vize und meistens noch einen zweiten Vize. Und
also Vizepräsidenten.
Vizepräsidenten. Genau, ja. Und es gab bisweilen sogar einen dritten, den dann immer freundlicherweise die FDP bekommen hat, obwohl sie arithmetisch da gar kein Recht drauf gehabt hätte. Aber das ist alles Schnee von gestern. Seitdem die AfD die stärkste Fraktion ist, unter den Oppositionsfraktionen wohlgemerkt, also erhebt sie den Anspruch, bekommt diesen Posten aber nicht. Und das hat sie jetzt wieder versucht. Und die Regierungsfraktionen haben schon im Vorfeld entschieden, dass in der Tagesordnung nur stehen würde, Wahl des oder der Vizepräsidentin im beiderlei Geschlecht. Also es war sozusagen von der Formulierung schon klar, es würde an diesem Tag nur ein Vizepräsident gewählt werden. Und daraufhin hat der parlamentarische Geschäftsführer der AfD das Wort ergriffen zu einer Geschäftsordnungsdebatte und beantragt, dass man einen weiteren Vize wählt an diesem Tag. Das wurde dann zur Abstimmung gestellt, nachdem sich auch noch die anderen Fraktionen geäußert hatten, unter anderem die SPD. Keineswegs auf einer Linie mit Grün-Schwarz, sondern mit einem ausgesprochen erzürnten Sascha Binder, dem neuen Fraktionsvorsitzenden, der nämlich auch ganz gerne diesen zweiten Vize gehabt hätte, aber von Seiten der SPD und gesagt hat, dass man sozusagen ihn übergangen habe oder die SPD. Also im Endeffekt hat auch die SPD gegen diesen Vorschlag der AfD gewählt, einen zweiten Vize zu bestimmen. Und es wurde nur ein Vize bestimmt. So, und jetzt kam die kleine Überraschung.
Ich darf mal kurz einhaken nochmal. Also das ist schon auch interessant, wie da die Konstellation war. Ne? Also Grün-Schwarz hatte sich im Vorfeld verständigt, wir schaffen den zweiten Vizeposten ab, nur einen. Der würde dann traditionell einfach von der Arithmetik her den Grünen zustehen, nachdem die CDU den Landtagspräsidenten bestellt hat. Die AfD sagt, das ist undemokratisch. Wir wollen auch als Opposition an der Hausspitze beteiligt sein, wie es ja früher schon mal gewesen ist, aber auch schon mal nicht gewesen ist, als die AfD nämlich schon in einer früheren Periode da Anspruch gehabt hätte. So, und dann hat erstmal Grün-Schwarz argumentiert, naja, wir brauchen den Posten nicht, wir wollen Geld sparen, das Haus ist ja zu groß, an der Stelle muss mal was getan werden. Und auch ein Argument angeführt, das natürlich gezogen hat, dass die AfD selbst mal die Abschaffung dieses Vizepostens gefordert hat. Und dann kam die SPD und die hat gesagt, naja, eigentlich wollen wir auch einen zweiten Vizeposten, also wir hätten eigentlich dem AfD-Antrag zustimmen müssen. Aber sie sagen auch, wir arbeiten nicht mit Menschen zusammen, die das Parlament verächtlich machen. Also das ist das Dilemma der SPD, ne? Sie stimmen, selbst wenn sie inhaltlich übereinstimmen, nicht mit der AfD. Und Sascha Binder hat es dann so gesagt, naja, wir hätten es doch so machen können, wir hätten einen zweiten Vize bestellen können und dann schauen, wer im freien Spiel der Kräfte eine demokratische Mehrheit bekommt. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass dann die SPD diesen Posten vielleicht bekommen hätte, mit Hilfe von Grün-Schwarz. Da gab es im Vorfeld wohl Gespräche, aber die sind dann abgebrochen worden, weil die Grünen und die Schwarzen klar gesagt haben, das wollen wir dann auch nicht. Ne? Und dann waren sozusagen auch diese beiden sich eher nahestehenden demokratischen Fraktionen überkreuzt. Ne? War, glaube ich, eine schwierige Situation, weil irgendwie die SPD dann völlig isoliert war und alle nicht so richtig gut aussahen dabei. Ich habe dann ja auch kommentiert, da haben sich alle Parteien von ganz links bis ganz rechts nicht mit Ruhm bekleckert, weil bei allen der einen darauf kam, sie wollen halt vor allem diesen Posten haben. Ne? So, und dann erzählst du jetzt aber weiter. Also das war jetzt erstmal geklärt, es gibt nur einen. Dann wurde zur Wahl gestellt Frau Aras, die bisherige Landtagspräsidentin auf Vorschlag der Grünen. Genau. Und dann kam die Geschichte mit dem Wahlzettel, die auch nochmal für Verwirrung gesorgt hat.
Genau, jetzt kam nämlich Folgendes. Jetzt ist wieder dieser parlamentarische Geschäftsführer Miguel Klaus nebenbei eine Person, die im Moment in Nagold wegen Volksverhetzung vor Gericht steht. Das ist noch nicht entschieden. Und hat seinerseits Joachim
Volker Kuss, Volker Kuss.
Joachim Kuss vorgeschlagen.
Genau.
Joachim der, muss man dazu sagen, schon eben seit Wochen als deren Vizekandidat galt, aber eben für diesen zweiten Vizeposten. Mhm. Jetzt ging es ja nur noch um den ersten Vizeposten, zweiter Vizeposten war quasi abgeschafft. Und jetzt stand der plötzlich auch im Raum. Und jetzt wurden Wahlzettel verteilt. Für solche Wahlen bereitet die Verwaltung des Landtags immer vorgedruckte Zettel vor, die so ähnlich aussehen, wie wenn wir den Bürgermeister wählen oder sowas. Und dort stand drauf, Wahl der Vizepräsidentin. Moment, ich.
Das ist der Vizepräsidentin, genau.
Stimmzettel für die Wahl der stellvertretenden Landtagspräsidentin Muterim Aras. Ja, nein, Enthaltung, darunter eine Zeile, eigener Vorschlag. Sprich, auf diesem Wahlzettel stand von zwei Personen, die jetzt zur Wahl standen, einer namentlich drauf und der andere, den konnte man handschriftlich ergänzen, unter der Vorgabe, dass man nicht bei Muterim Aras Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzt. Was auch schon etwas anspruchsvoll war, man könnte ja auch auf die Idee kommen können, so rein logisch gedacht, ich kreuze bei Muterim Aras ein Nein an und schreibe dann einen eigenen Vorschlag darunter. Das wäre aber ungültig gewesen. Es gab auch zwei ungültige Stimmen.
Mhm. Ja, also ein bisschen ein seltsamer Vorgang. An sich resultiert das, glaube ich, aus der langjährigen Tradition, dass dieser Posten einfach gewählt wird. Da gab es eigentlich nie Kampfabstimmungen darüber. Ne? Das ist, glaube ich, die Landtagsverwaltung, naja, überrascht worden. Kann man auch nicht sagen. Es war ja vielleicht absehbar. Sie haben halt ihr übliches Verfahren angewandt. Du warst zwar eindeutig, ich glaube, rechtlich ist dagegen nichts zu sagen. Es gab dann auch eine Frage, wie früh hat denn die AfD diese Kandidaten wirklich angemeldet? Na, wir hatten das Gleiche ja bei der Wahl des Ministerpräsidenten am Mittwoch nochmal. Beim Landtagsvizepräsidenten ist zumindest die offizielle Auskunft der Landtagsverwaltung, wir hatten keine Kenntnis davon. Na, das ist wohl nicht offiziell angemeldet worden, sondern erst in der Sitzung wurde offiziell jemand vorgeschlagen. Naja, man hätte natürlich das Verfahren vielleicht dann einfach ganz sauber aufsetzen können, sagen, gut, dann drucken wir einfach nochmal neue Stimmzettel. Ne? Das wäre wahrscheinlich der saubere Weg gewesen. So hat natürlich die AfD wieder eine Möglichkeit gefunden, einen möglichen scheinbaren Rechtsverstoß zu monieren. Das will sie auch rechtlich prüfen lassen. Wir werden schauen, was dabei rauskommt. Aber das ist natürlich auch ein Symbol dafür. Ne? Also die AfD lauert natürlich auf jeden noch so kleinen möglichen Rechtsbruch oder aus ihrer Sicht irgendwie Ungerechtigkeit und versucht das da immer gleich ganz groß auf sie hochzuziehen. Im Umkehrschluss muss man natürlich merken als Landtagsverwaltung, wir müssen halt wirklich ganz absolut alles eindeutig und rechtssicher machen. Dann sind wir auf der sicheren Seite und geben da gar keinen Raum für solche möglichen Spekulationen. Ne? Es war, glaube ich, in der Summe dann kein Problem. Es wurde dann abgestimmt. Herr Kuhs hat dann auch 33 von 35 Stimmen bekommen. Ne?
Und zwei ungültige, möglicherweise, die auch für ihn vorgesehen waren.
Das ist dann so. Also man sieht, das sind halt jetzt so Nicklichkeiten, ne? Sozusagen Geschäftsordnungsdebatten. Da wird natürlich jetzt einfach versucht, sozusagen auch nochmal Honig draus zu saugen. Trotzdem, wenn wir mal das große Bild sehen, dann war es in der Summe eine sehr eindeutige Entscheidung. Ne? Mhm. Ob das jetzt clever ist, ja, denn so abzuschaffen oder das nicht und der AfD bleibt natürlich auch gefunden, das Fressen zu geben, darüber kann man sicher diskutieren. Ich habe da mit vielen Grünen auch drüber gesprochen, auch CDUlern und die haben mir dann so gesagt, naja, es ist egal wahrscheinlich, wie wir es gemacht hätten, ja, es wäre immer schwierig gewesen. Hätte man den zweiten Vizeposten beibehalten, dann wäre dann natürlich das Problem entstanden, die AfD hätte einen Kandidaten zur Wahl gestellt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewählt worden wäre. Ne? Dann hätte es natürlich eine Hängepartie geben können. Dann wäre vielleicht jemand von der SPD gewählt worden, auch ein komisches Signal. Also ich glaube, man konnte es gar nicht wirklich gut machen, das Ganze, ohne dass nicht irgendwie was zurückbleibt. Ne? Trotzdem, ich glaube, es war nicht ganz 100% souverän. Also mein Eindruck war, das hätte man vielleicht zumindest ein bisschen sauberer lösen können.
Ja. Also ich weiß von der AfD, dass eben tatsächlich dieser Vorschlag nicht angemeldet war. Mhm. Und die AfD hat ja am selben Abend dann, aus Schaden wird man klug oder man taktiert anders, die Wahl von Manuel Hagel als MP angekündigt.
Offiziell angekündigt, ja, genau.
Mhm. Und trotzdem waren am nächsten Tag auch die Wahlzettel genauso, außer dass statt Muterim Aras diesmal Cem Özdemir drauf stand, wo man sich ja auch fragen könnte, wie unparteiisch eigentlich die Landesverwaltung respektive dessen Chef war, der ja dann schon seit 24 Stunden im Amt war, als die nächste Wahl stattfand.
Also ich persönlich finde, egal wie man das rechtlich einschätzt, wahrscheinlich war alles rechtlich korrekt, aber ich glaube, man macht sich einfach unangreifbar, indem man da einfach total transparent ist und im Zweifel nochmal neue Wahlzettel druckt. Ja, ich glaube, dass wir diese kleine Unterbrechung hätten wir gut hinnehmen können und dann wäre alles so gewesen, dass die AfD die im Zweifel immer irgendwas hochzieht und natürlich immer eine Empörung schüren will. Aber wenn du da so einen kleinen Funken Anlass zur Zweifel gibst, dann ist es halt meistens ungeschickt. Ne? Ich glaube, da hätte man sich souveräner agieren können. Ich glaube, es ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Herr Strobel hier komplett neu im Amt ist. Ne? Man hat auch gesehen, er muss sich mit diesen Regularien tatsächlich noch mehr beschäftigen. Er ist ja jetzt halt nicht mehr Minister, sondern er ist jetzt Sitzungsleiter und muss da natürlich absolut korrekt arbeiten. Ne? Es gab auch noch eine kleine Geschichte dazu, nämlich ein Abgeordneter der AfD, Sandro Scheer, hat nämlich einen Wahlstimmzettel, den er ausgefüllt hat, in der Wahlkabine fotografiert und auf Social Media gepostet. Das wiederum hat Thomas Strobel dann gerügt, ne? Das sei ein Verstoß gegen den Wahlgrundsatz des Wahlgeheimnisses. Gabriel wehrt sich und sagt, da gäbe es Rechtsprechung, dass er das dürfe. Also man sieht, na, selbst solche Kleinigkeiten werden dann hochgezogen. Wir müssen natürlich auf eines achten, auch wir Journalisten, ne? Wir müssen das natürlich berichten. Wir dürfen dem Ganzen natürlich auch nicht zu viel Aufmerksamkeit bilden, weil diese Themen wird die AfD natürlich immer wieder hochziehen. Ne? Trotzdem, ich glaube, du musst halt einfach sauber agieren, transparent und als Landtagsverwaltung, dann hast du die Debatten nicht. Ne?
Ja. Es gab auch mal einen Grünen, ich glaube, bei der ersten Wahl von Kretschmann, der auch seinen Wahlzettel fotografiert und ins Internet gestellt hat, auch mit der Folge, dass er Ärger bekommen hat.
Ja, also man, das ist wahrscheinlich eher eine Frage des politischen Stils. Ich glaube, es ist nicht strafrechtlich relevant, ob man das macht, ja, wenn man bei einer geheimen Wahl seinen Stimmzettel reinstellt und sagt, guck mal, ich habe so abgestimmt. Also politisch stilvoll ist es hier nicht, ne? Das kann man sagen, aber es ist jetzt auch kein schwerer Verstoß. Also man sieht, ne, das ist jetzt eben die neue Konstellation. Ne? Wir haben eine riesige Opposition, die wird versuchen, immer wieder solche Widersprüche aufzuzeigen, ob es nun echte oder scheinbare sind. Und wir haben eine riesenbreite Regierungsmehrheit, die eigentlich alles entscheiden kann. Und wenn wir mal in die Lage kämen, dass ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll, keine der beiden Oppositionsfraktionen wird ihn einzeln beantragen können, weil 25% der Sitze nötig sind. Also man wird
zwei Fraktionen,
ja, und das wird nicht funktionieren in der Konstellation. Also ein bisschen muss die Regierung, die Opposition mitdenken, wenn man eben an dem Dogma festhalten will, dass man nicht mit der AfD auch nicht in kleinen Fragen kooperiert. Ne? Also wird eine komplizierte Konstellation. Ja, und dann war aber zumindest jetzt mal, um nochmal in der Chronik zu bleiben, der Erzählungen, dann war das Thema durch. Wir hatten einen neuen Landtag, wir haben jetzt alle Ämter besetzt. Und dann kam noch am Mittwoch die Vereidigung der Minister, na, auch nochmal ein interessantes Thema. Und vielleicht schauen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf, auf diese neue Kabinettsliste. Da gab es ja doch einige Überraschungen, auch in letzter Minute. Zum Beispiel die sicherlich größte Überraschung Andreas Jung als Kultusminister, ja, den wir bisher eher als Klimaexperten, als Umweltpolitiker im Bundestag kennen. Aus Konstanz, hat dich auch überrascht, Michael, oder?
Hat mich auch sehr überrascht, zumal er nicht zugegriffen hat, als es um das Kabinett im Bund ging. Er hätte ja in das Kabinett einziehen können, nur eben nicht als Umweltminister.
Richtig.
Mir sind die Hintergründe auch nicht bekannt. Es heißt, dass es ihm zu Pass kam, dass er eben aus Südbaden ist und dass man in der CDU sehr darauf achtet, dass die vier Bezirke da angemessen berücksichtigt werden. Es war ja auch das Gerücht, dass ein gewisser Herr Zipelius, Jungabgeordneter aus dem Bundestag, China-Experte, Kultusminister werden konnte. Da war ich dann doch sehr erleichtert, dass dieses wirkliche politische Schwergewicht, nämlich Andreas Jung, ist, obwohl er bisher noch kein Ministeramt hat, wirklich eine sehr anerkannte Person im Berliner Politikbetrieb, hat auch das Ohr des Bundeskanzlers. Ich habe ihn jetzt mehrfach getroffen in Berlin, wo er sich mit dem Toni Hofreiter unterhalten hat. Also er hat auch enge Kontakte zu den Grünen. Es ist wahrscheinlich ein Verlust für die Union im Bund. Der war ja da auch Landesgruppenchef.
Absolut.
Und es ist aber sicherlich ein Gewinn für diese Landesregierung, weil dort jemand kommt, der was kann und der auch Ausstrahlung hat, der sicher auch mehr Ausstrahlung hat als Manuel Hagel.
sehe ich auch, also zumindest, dass er ein sehr profilierter Politiker ist. Man kann natürlich immer diskutieren, brauchen wir einen Fachexperten, der sich im Thema genau auskennt, muss dann der Bildungsminister am besten Lehrer gewesen sein und Bildungsexperte. Ich persönlich glaube, dass das nicht nötig ist. Ne? Was muss denn ein Minister können? Der muss vor allem Mehrheiten organisieren können, der muss repräsentieren, er muss das Haus leiten, er muss Themen politisch vorantreiben, muss gut vernetzt sein in Richtung Landtagsfraktionen. Das ist die Aufgabe des Ministers. Ja. Alles andere ist in diesen riesigen Häusern, vor allem im Kultusministerium, ja, wo ja Tausende von Beamten arbeiten. Also Sachverstand, Expertise gibt es da mehr als genug. Ja. Das heißt, man muss sich natürlich einarbeiten in die Themen. Ja. Das heißt, man muss das Angebot, das einem neuen Minister gemacht wird, wirklich annehmen, sich in diese ganzen Fachthemen reinzuarbeiten und dann nicht nur den Grüß August zu spielen, sondern schon sich mit den Themen beschäftigen. Aber ich glaube, dass es eine gute Wahl ist. Er hat, glaube ich, mehrere Vorteile, wie du sagst, Südbaden, das südbadische Lebensgefühl, Weltoffenheit, die städtische CDU, also Hagel will, glaube ich, einfach auch alle Flügel repräsentieren und natürlich spielt das Thema Nord-Südbaden, Nord-Württemberg, Süd-Württemberg dann immer eine ganz entscheidende Rolle, zumal bei der CDU, weil da auch die Bezirksverbände ja einzelne Organisationen sind, da wird sehr drauf geachtet, dass da alle fair beteiligt sind. Ne? Deswegen trotzdem überraschend, ne? Also dass die Gespräche sind absolut im Geheimen erfolgt. Wir hatten tatsächlich hier andere Personen da auf dem Schirm und ja, das ist eine völlig neue Besetzung, die dann sicher sehr interessant zu beobachten sein wird. Eines ist sicher auch klar, er ist jemand, der den Grünen sicherlich, also der die Brücke zu den Grünen auch bauen wird, ne, von seiner Art und seiner Verbindlichkeit. Da wird man jetzt natürlich gucken, wie er dieses schwierige Ressort führt. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste überhaupt, weil es ist ja wie bei dem Bundestrainer. Es gibt ja dann 11 Millionen Baden-Württemberger, die genau wissen, wie Bildungspolitik zu funktionieren hat, weil sie waren ja selber mal auf der Schule. Also, und man hat eine mächtige Lobby von ich glaube, 12 Bildungsverbänden, die es hier in Baden-Württemberg gibt, die sehr lautstark ihre Interessen artikulieren. Das wird eine spannende Personalie sein.
Ist auf jeden Fall ein interessanter Wechsel, weil Frau Schopper eher eine unauffällige Person ist, die in keinem ihrer Ämter, jedenfalls in Baden-Württemberg, besondere Akzente gesetzt hat, die auch nicht unangenehm aufgefallen ist, wie ihre Vorgängerin. Aber auf die man auch ganz gut verzichten kann in dem Amt.
Ja, das ist eine Frage der Einschätzung. Zumindest ist auch eines klar, es wird keine große Strukturreform geben. Das hat ja Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag festgehalten. Also der neue Kultusminister wird sich nicht in Kultur- und Grabenkämpfe stürzen müssen, weil arg viel wird nicht passieren in der Bildungspolitik. Der größte Reformschritt wird ja das letzte kostenfreie, unverpflichtende Kindergartenjahr sein. Ne? Das heißt, wird dann sicher interessant sein. Aber schauen wir mal auf die anderen Minister. Ich meine, die entscheidende Personalie, wenn wir bei der CDU-Seite bleiben, war ja die von Manuel Hagel selbst. Ne? Man hat ja lange spekuliert, dass er Wirtschaftsminister werden möchte, das wohl auch erwogen, aber wahrscheinlich am Ende auch zu dem Schluss gekommen, dass es eben nicht das wichtigste und mächtigste Amt ist und hat dann sozusagen nach dem wirklich bedeutsamsten Amt auf CDU-Seite gegriffen, neben dem Innenministerium, noch angereichert durch die Zuständigkeit für Europa. Ja, das heißt, er ist jetzt der zweitwichtigste Mann der Regierung, ist Vizeministerpräsident und steht auch unter Personenschutz als Innenminister. Also das sind doch und ist für viele, viele Tausende, Zehntausende Polizisten zuständig. Eine interessante Position, aus der man viel machen kann, die aber auch gewisse Risiken birgt, oder?
Ja, das sieht man ja bei dem Vorgänger mit seiner Polizeiaffäre. Es ist sicher ein Amt, wo viel passieren kann. Es ist, wie man so sagt, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ich überlege gerade, also Pistorius war Innenminister in Niedersachsen, jetzt ist er der beliebteste Minister der Bundesregierung. Was haben wir noch für Innenminister? Also man kann als Innenminister auch
absolut
rüssieren.
Ich glaube auch, und für Manuel Hagel ist es, glaube ich, die Chance, weil er ja doch noch als sehr jung und für viele unbekannt und vielleicht auch für manche noch profilos wahrgenommen wird. Jetzt hat er ein wichtiges Amt und kann da Akzente setzen, kann da politisch sich profilieren, kann auch zeigen, dass er es beherrscht, ein so großes, schwieriges Haus zu führen, ne, und an einem entscheidenden Feld der Politik klare Akzente setzen. Also wenn ihm das gelingt, kann das durchaus die Chance sein, politisch weiter zu reifen und dann als noch, ja, vielleicht auch als eher noch als Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Also ich glaube, die Chance besteht, wenn er jetzt den Wirtschaftsminister gemacht hätte und das ja ein doch eher, sage ich mal, symbolisches Amt ist, da kann man zwar ein paar Fördergelder verteilen, aber politisch wenig bewirken. Ich glaube nicht, dass er sich damit stärker profiliert hätte. Ne? Deswegen glaube ich, war das eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja, und dann auf CDU-Seite waren dann die restlichen Punkte da. Moritz Oppelt als Justizminister war nicht überraschend, aber insofern ungewöhnlich, als Frau Gentges ja eigentlich eine sehr fähige und erfolgreiche Justizministerin war. Aber wir hören wohl, dass die Nähe zu Hagel da nicht ganz so groß war. Und ja, dann hat man sie zur Landwirtschafts- und Heimatministerin gemacht, ne? Was sie, glaube ich, selbst am meisten überrascht hat. Aber das war der Move. Da ist tatsächlich ein Hagel-Vertrauter und auch ein jüngerer Politiker, nämlich Moritz Oppelt, nachgerückt als Justizminister.
Ja, aber solche Bewegungen gibt es ja überall, auch auf Staatssekretärsebene, dass beispielsweise die Frau, die als einzige über die gesamte Periode Kretschmann Staatssekretärin war, nämlich Gisela Splitt, ersetzt worden durch Andrea Lindlohr, die bisher im Wirtschaftsministerium war. Und wie man hört, war das eine Entscheidung von Cem Özdemir selber. Mehr weiß ich da auch nicht. Frau Gentges hat ja seinerzeit auch jemanden verdrängt, nämlich den Guido Wolf, der auch Jurist war, auch seinen Job, glaube ich, ganz gut gemacht hat. Also es gibt immer wieder Situationen, wo dann Leute durch andere Leute ersetzt werden, obwohl sie möglicherweise für dieses Amt genauso gut geeignet wären, aus Gründen der Parteiarithmetik, aus Gründen persönlicher Befindlichkeiten, dass der eine den anderen besser mag oder vielleicht auch aus Gründen des Alters, was ja tatsächlich jetzt bei Wolf auf Gentges und Gentges auf Oppelt jeweils eine Verjüngung um 10 oder mehr Jahre bedeutet.
Absolut, ja, und das ist so. Dasselbe sehen wir ja bei Nicole Razavi, die bisher das Bauministerium geführt hat, jetzt Verkehrsministerin wird. Ne? Eine interessante Konstellation, ein grün geführtes Haus, auch von einem sehr profilierten linken grünen Politiker wie Winfried Herrmann, wechselt zu einer klassischen CDU-Parteisoldatin, die auch eine klare Richtung hat. Ne? Das wird interessant zu beobachten sein. Und bei den Grünen gab es ja auch mal einen interessanten Move in letzter Minute. Da ist dann ja aus Frau Schoppert, die bisher Kultusministerin wurde, die neue Bauministerin geworden. Ne? Also auch das hat man nochmal anders besetzt, war an der Stelle überraschend. Insgesamt sehen wir da tatsächlich gar nicht so viel Bewegung. Es gibt ein paar neue Gesichter wie Herrn Oppelt und Herrn Jung. Ansonsten hat man ein bisschen das Personal, das man hat, hin und her geschoben, zumindest auf der Ministerebene. Das heißt, da ist sehr viel Kontinuität da ein Stück weit. Klar, wenn man es kritisch sieht, könnte man auch sagen, man hätte vielleicht da gerade auf der grünen Seite schon noch ein bisschen mehr Erneuerung machen können. Das einzige wirklich neue Gesicht bei den Grünen ist Oliver Hildenbrand, der bisherige Vizefraktionschef und ein profilierter Sprecher der Partei Linken. Der wird neuer Sozialminister.
Auf den kann man sich, glaube ich, freuen. Das ist ein frischer Geist, der sich eine eigene Meinung leistet, die aber durchaus immer durchdacht ist, der sich auch traut, wieder den Stachel zu löcken und, glaube ich, einen guten Job machen wird.
Absolut. Und eine interessante Person, ist auch sehr jung noch, ist erst 38, war schon grünen Landesvorsitzender. Ist zwar ein Linker, aber tatsächlich hören wir das aus CDU-Kreisen, jemand, mit dem man fair und verlässlich verhandeln kann, ne, der da tatsächlich auch zu Absprachen steht. Also jetzt sicher keiner, der die CDU ärgern wird, aber er wird ein eigenes Profil haben. Ne. Das wird sicher spannend sein. Und auch da ein krasser Generationswechsel von Meile Lucha zu Oliver Hildenbrand, ne, das ist klar. Auf der grünen Seite waren ja gesetzt Daniel Bayers, das war ja der große Preis, den wollte unbedingt Herr Özdemir behalten und hat dafür auch manches anderes geopfert, ne? Manches anderes Ministerium. Das ist sicher die profilierteste grüne Persönlichkeit. Und dann sind Thekla Walke als Umweltministerin und Petra Olschowski als Wissenschaftsministerin beide gesetzt gewesen, haben ihren Job gut gemacht, sind profilierte, bekannte Frauen bei der grünen Seite. Also da gab es dann relativ wenig Bewegung. Haben wir ein grünes Ressort vergessen? Nein, haben wir alle durch.
Es gibt tatsächlich noch eine Personalie, die mir sozusagen mit Blick auf diese 15 Jahre Kretschmann und deine Schluss-Thematik eingefallen ist, und zwar Rudi Hochfliedt.
Stimmt.
Rudi Hochfliedt ist der Einzige, der die gesamten 15 Jahre Kretschmann in führender Funktion gemacht hat. Zuerst war er Regierungsbesprecher. Seit zwei Perioden ist er zuständig für die Beziehungen zum Bund. Und das macht er jetzt weiter.
Richtig. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Personalie, weil Rudi Hochfliedt immer noch ein bisschen die graue Eminenz der baden-württembergischen Grünen ist. Genialer Spin-Doktor, genialer Wahlkampfmanager. Wie man hört, hat er auch den einen oder anderen Ratschlag in der aktuellen Wahlkampagne gegeben. Er war ja, der auch das Image von Kretschmann auf ein anderes Level gehoben hat als sein erster Regierungssprecher 2011. Und ich glaube, Özdemir tut gut daran, so jemanden im Hintergrund zu haben, der auch das ganze Thema Bundesrat, Koordinierung, Landesvertretung in Berlin weiter mit seiner Erfahrung leiten wird. Also das war, glaube ich, eine sinnvolle Personalie. Wenn man mal das engere Umfeld von Herrn Özdemir noch weiter anschauen, dann haben wir ja dort seinen Chef der Staatskanzlei, also seinen Staatsminister. Das bleibt Jörg Kraus, der eigentlich schon längst im Ruhestand sein möchte. Jörg Kraus, eine interessante Personalie, war ganz lange Amtschef im Finanzministerium, ist eigentlich Polizist von seiner Ausbildung her, ein Grüner, der bei der CDU sehr gern gesehen wird für seine Integrität und Verlässlichkeit, war dann zum ersten Mal aus dem Ruhestand zurückgeholt worden, um die Polizeiaffäre intern aufzubearbeiten von Thomas Strobel, hat dann aber gesagt, jetzt kommt aber mein Weinberg, den er eigentlich seiner Frau versprochen hat. Ja, und jetzt hat er den Weinberg wieder verschoben, den er bewirtschaften möchte. Und er bleibt nochmal wahrscheinlich, wie man hört, so 2 Jahre mindestens im Amt, um an der Stelle verlässlich die Regierungsgeschäfte zu verwalten.
Ja, das ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Immer etwas zurückgenommen, arbeitet mindestens 13 Stunden am Tag. Also würde auch 25 Stunden, glaube ich, arbeiten, wenn das möglich wäre.
Ja,
ja. Das wäre leider nur einmal im Jahr bei dem Zeitwechsel. Dann kann man da nochmal 25 so. Stunden arbeiten.
Ja, und dann also, es bleibt auch Matthias Gaugel, der Regierungssprecher. Also das heißt, Özdemir hat sich erstmal den Apparat, den er vorgefunden hat. Er ist ja im Land in dem Sinne neu, dass er eben nicht in der Landespolitik präsent war. Hat sich erstmal das Personal genommen und kann sich dann in aller Ruhe anschauen, wie das da funktioniert. Auch Florian Hassler bleibt, der ja bisher Europastaatssekretär wird, der noch stärker die politische Koordinierung übernimmt. Also da bleibt erstmal alles beim Alten, während Herr Hagel sich tatsächlich in seiner Regierungszentrale im Innenministerium noch ein paar neue Leute reingeholt hat. Cornelia von Lugar wird Staatssekretärin für Zuständigkeit Europa und EU. Dann hat der Rainer Moser als Staatssekretär für die Polizei, das war der bisherige Amtschef des Ministeriums, und Elmar Steinmacher, den er als Amtschef aus dem Kultusministerium geholt hat, der tatsächlich mal aufgewertet wird zu einem weiteren Staatssekretär. Wie man mir sagt, wird aber nicht als Staatssekretär bezahlt, aber hat nur die Titularbezeichnung, um dann eben mit der nötigen Autorität agieren zu können. Also da sehen wir, Hagel hat sich da einiges an Personal zusammengebaut, um eine Regierungszentrale zu bauen.
Aber es ist vielleicht eine ganz gute Mischung, denn wir haben ja gesehen, bei dem Kabinett Merz, wo nur Anfänger dabei waren,
absolut,
mit wenigen Ausnahmen Pistorius, dass das vielleicht auch nicht so optimal ist.
Das ist es. Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, diese neue Regierung ist eine gute Mischung. Da ist sehr viel bekanntes Personal. Es gibt ein paar neue Gesichter, nicht zuletzt natürlich den Ministerpräsidenten. Und ich glaube, es ist gewährleistet, dass die doch sehr reibungslose und geräuschlose Zusammenarbeit von Grün-Schwarz weitergeht und trotzdem ein paar Signale der Erneuerung gesetzt sind. Das, glaube ich, ist ein ganz gutes Fazit. Ja, dann haben wir jetzt doch eine gute Dreiviertelstunde dieses neue Kabinett und die neue Regierung analysiert. Michael, hat mir richtig Spaß gemacht, war wieder sehr spannend. Es sind natürlich auch ungewöhnliche Wochen, die wir gerade erleben, ne, die jetzt natürlich irgendwann auch mal zu Ende gehen. Jetzt kommt diese Woche noch die erste Regierungserklärung, die erste Debatte von Herrn Özdemir und des neuen Ministerpräsidenten und dann geht's weiter. Ja. Ja, Michael, vielen Dank fürs Dasein.
Ebenfalls.
Dann halten wir Sie natürlich weiter auf den Laufenden. Schauen Sie gerne bei www.staatsanzeiger.de rein. Wir berichten täglich über Landespolitik und Wirtschaft und Kommunalpolitik. Da bleiben Sie ständig auf dem Laufenden. Schauen Sie auch gerne nach dem Abo. Wenn Sie www.staatsanzeiger.de/Abo eingeben, können Sie auch gerne uns abonnieren. Und ansonsten auf allen anderen Kanälen, Social Media und Instagram und Facebook, überall, wo wir präsent sind. Vielen Dank. Dann bis nächste Woche und bleiben Sie uns gewogen.
Tschüss.